Schön, dass ihr euch alle aufgemacht habt heute Abend. Habt vielen Dank, dass ihr das organisiert habt. Es ist ein großer Einsatz dafür, dass wir hören wollen und miteinander durchs Wort Gottes gehen wollen. Gottes Gedanken zum Thema Kindererziehung weiter hören. Iris und ich haben heute zwei bestimmte Segmente rausgesucht, wo wir mit euch einfach ein Stück forschen wollen, durchgehen wollen, ermutigen wollen, ausrichten möchten. Schön, dass ihr da seid. Es ist kostbar. Ja, wir wollen am Anfang unseren Herrn Jesus kräftig preisen, nicht so lang, damit wir Zeit haben zum Reden auch dann, aber kurz und kräftig unseren Herrn preisen.
Also, herzlich willkommen auch von mir. Für euch alle als erstes ein süßes Küsschen auf dem Platz. Für all die Küsschen, die ihr an eure andere Kinder weitergegeben habt oder noch austeilen werdet. Ich weiß nicht, wie viele man so im Durchschnitt als Eltern halt da weitergibt, aber ich denke, es ist reichlich. Jetzt wollte ich euch den Spruch nochmal vorlesen. Ein Mann schaute einmal drei Bauarbeitern zu. Er trat zu dem Ersten und fragte, was machen Sie da? Er antwortete, ich setze Steine. Danach stellte er die Frage dem Zweiten. Der antwortete ihm, ich ziehe eine Mauer hoch. Der Dritte erhielt die gleiche Frage und antwortet, ich baue einen Palast. Mir hat das Wort sehr gefallen, weil ich denke, in jeder Phase unseres Lebens brauchen wir die gesamte Sicht für Gottes Plan und dass wir uns nicht in dem Gedanken niederziehen lassen, ich mache hier nur so ein paar Kleinigkeiten. Und ja, wir haben empfunden, dass das auch für die Prägung und Erziehung unserer Kinder gilt, gerade wenn sie noch klein sind, wenn anstrengende Phasen anstehen und wir uns fragen, geht hier was vorwärts, wird das Frucht bringen, was ich hier tue? Und deshalb ist der Gesamtblick für dieses Bauwerk so wichtig, dass wir die Freude nicht verlieren und das ist was ganz Wichtiges dabei. Und die sollt ihr auch weiterhin haben und heute Abend viel Bestätigung erfahren für das, was ihr tut, wie ihr es tut und Sicherheit. Ja, es ist richtig, wie wir es gehen. Und vielleicht hier und da einen neuen Blickpunkt auf manche Dinge, wo man einen Blick stärker drauf legt, etwas verstärkt. Und ja, ich denke, es ist wie bei einem großen Projekt, wenn man sich den Plan anschaut und sagt, Mann, das ist echt interessantes Ding, was ich hier vor mir habe, dann geht man ganz anders ran mit Elan und Freude, als wenn man sagt, oh, wenn ich den Plan schon sehe, da wird man ja ganz groß Angst. Und das soll nicht stattfinden. Ihr habt auch vieles schon gebaut und da wird weiter dran gearbeitet. Als ich drüber nachgedacht habe, vor längerer Zeit schon, als wir jeder so unabhängig voneinander den Wunsch hatten, oh, wir würden dort gern mal was machen, über dieses Thema habe ich so zu mir selbst gesagt, ich hätte es gerne einfach, dass wir nicht aneinander rein, ewig viele Anordnungen oder Gedanken, sondern dass wir von Gottes Wort her finden, was setzt sich denn wie zusammen? Und da möchte ich beginnen mit dem Fundament für unsere Erziehung der Kinder. Du bist gewollt. Das lesen wir im Wort Gottes an mehreren Stellen. Zum Beispiel Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Der Vers geht weiter und dich zum Propheten berufen. Das heißt, Gott selber hat unser Kind geschaffen, in die Welt gebracht und schon vor seiner Geburt einen Auftrag vorgesehen. Also das ist wirklich grandios, dass wir nicht einfach ein Kind anvertraut haben, weil das nett ist, sondern da hat Gott einen Plan damit. Und das Zweite, was ich auch ganz schön finde, inzwischen 139. Psalm, Vers 14 bis 16. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Wesen oder mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. oder während der embryonalen Phase. Und dort sehen wir, was unsere Basis ist, dass wir schon, wenn das Kind im Mutterleib ist, für es beten und es Gott anvertrauen. Später dann mit dem Kind beten und ihm den Glauben an unseren Schöpfer weitergeben. Und ja, ihr tut das mit Kinderbibel, mit Geschichten, mit so vielen Dingen. Und je nachdem, in welchem Alter sie gerade sind, können wir in alltäglichen Situationen unserem Kind den Glauben vermitteln. Ich hörte neulich von jungen Eltern, dass der kleine Dreijährige sagte auf der Straße: Mama, da ist jemand krank, wollen wir nicht für den beten? Und das fand ich so, ja, so groß, dass die Saat in diesem Alter schon aufgegangen ist. Und, oder wenn sie in der Kindergruppe füreinander beten oder für die kranken Eltern, da ist diese Basis, die wir hier legen, wo erstmal alles drin ist, dort können wir den Kindern ganz viele Samen reingeben in ihr Herz. Und dort beginnt auch schon die Sache mit der Gnade, dass wir auf Gottes Zuwendung angewiesen sind, dass die Saat aufgeht, die wir sehen. Das können wir nicht machen, aber Gott ist so treu und das sehen wir ja an den Kindern, die da so mit Gott sind und hier anbeten, dort, wo wir sie so beobachten können. Und ja, das geht, solange wir die Möglichkeit haben, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, dass wir dort immer wieder das, was Gott beschäftigt, oder sie auch hinführen zu Jesus, dass wir das tun von ganzem Herzen und unser Kind mit Gott in Verbindung bringen. Und Gott stellt sich dazu. Und ja, wenn wir einmal bei der Gnade sind, möchte ich auch dazu sagen, dass es nicht darum geht, dass wir in unserer Erziehung keine Fehler machen, dann dürften wir hier auch nicht stehen. Wir haben uns auch bei unseren Kindern entschuldigt, wenn wir uns im Ton vergriffen haben, auch wenn unsere Entscheidung stehen geblieben ist, aber ja, manchmal gelingt es nicht so, wie man sich selber wünscht. Gnade ist über uns und das soll unsere Stärke, unser Trost sein in diesem ganzen Prozess. Und wir werden für das Kind beten, wenn Situationen auftreten, die wir nicht klären können. Sie stehen in der Umgebung, später dann Schule. Und wir können nicht alle Dinge so regeln, dass sie zum Guten hinauslaufen. Oft braucht es Gottes Wirken, dass auch unsere Kinder eine Erkenntnis bekommen oder eine Hoffnung bekommen oder Trost bekommen. Ja, jetzt möchte ich die anderen beiden Säulen, gerne Jon, draufstellen, die von einem Dach bedeckt werden, damit das Ganze ein kompletter Bau wird, wie es vielleicht manche Architekten heute lieben. Das ist zum einen, haben wir es zusammengefasst, Wertschätzung und Ermutigung, die so miteinander verflochten sind, dass wir es als eine Säule hier dargestellt haben. Weil aus der Wertschätzung kommt Ermutigung und umgedreht. Und die andere Seite sind die Grenzen und Disziplinierung oder Disziplin. Und das Ganze wird bedeckt, ach so, das kann ich vielleicht auch machen, weil diese beiden Themen immer miteinander kommunizieren. Wenn wir unser Kind disziplinieren, dann schätzen wir es trotzdem und nichts von unserer ehrlichen Liebe geht verloren oder ist in Frage gestellt. Oder wenn wir Grenzen setzen. Genau. Also, es funktioniert nur so im Ganzen. Und diese beiden Säulen, die Wertschätzung, Ermutigung und die andere Seite Grenzen und Disziplin, die sind hier verankert in dieser Schöpfung. Das heißt, das ist das gleiche Material, mal so vom Bau gesprochen. Das ist nicht was ganz anderes, sondern aus dem Wort Gottes kommt Ermutigung und Wertschätzung und aus dem Wort Gottes kommt auch Disziplin und Grenzen. Und wenn wir jetzt denken würden, oder ja, man könnte eins weglassen, dann wird es schwierig. Der ganze Bau fällt zusammen, wenn man denkt, naja, die Grenzen müssen stimmen, sagt das Wort Gottes und Ja, das wird dann ganz schnell militärisch. Einige von uns haben ja da ein bisschen mehr Erfahrung. Und da fehlt die Wertschätzung. Und dann ist das Ganze wertlos und wird nicht sein Ziel erreichen. Man könnte es nochmal, wenn es nicht so mühevoll wäre, andersrum demonstrieren, wenn wir glauben, der Herr ist die Liebe und dann werde ich mein Kind wertschätzen und lieben von allen Seiten, von oben, von unten und dann wird es schon den richtigen Weg gehen und schon erkennen, was die richtigen Entscheidungen sind. Das würde auch schief gehen, weil die liebevolle Erziehung besteht aus beiden Säulen. Man könnte auch einen Bogen spannen. Ja, gerne. Wie so eine Internetverbindung. Es gehört immer beides zusammen. Und das sind die Schwerpunkte, wo wir noch ein bisschen tiefer gehen wollen. Zunächst die Ermutigung und Liebe und Wertschätzung. Ermutigung finden wir zum Beispiel in Philipper 4, Vers 13, Entschuldigung. Ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. Und wir werden unsere Kinder ermutigen. Bei den ersten Schritten, da redet man nicht viel, aber man macht Gesten und ist mit dabei und begeistert, wenn man das beobachten kann. Oder beim Spielen, sie bekommen Puzzle nicht zusammen, dann werden wir sie ermutigen. Du schaffst das, schau mal da und dort. Oder bei kleinen Aufgaben, die zu lösen sind, dass wir sie dort mit begleiten. In der Schule, bei Niederlagen, an der Stelle möchte ich das nicht nur mit einem Stichpunkt bewenden lassen, sondern möchte alle Eltern ehren, die dort eine große Investition tun, ihre Kinder bei so Schullernprogrammen begleiten, zu Therapien fahren oder diese LAS festgestellt wurde. Da gibt es einen Schulwechsel, das ist alles damit dabei und es braucht so, so viel Ermutigung. Und ja, der Lohn ist euer, weil dort, wo Kinder schon ein Stück durch diese Phase durchgegangen sind, kann man beobachten, dass sie echt stabile Persönlichkeiten geworden sind. Sie sind kompetent, in der Gruppe üben sie ganz positiven Einfluss aus durch ihre Feinfühligkeit oder Hilfsbereitschaft. Und somit habt ihr sie sehr, sehr mutig durch diese Phase durchgebracht oder seid vielleicht mittendrin, ungeachtet eurer eigenen Ängste, wird das Ziel erreicht. Wie können wir weitergehen? Also das möchte ich mit großem Respekt hier ausdrücken. Auch beim Basteln oder eigenen Ideen umsetzen braucht es manchmal Ermutigung. Komm, geh nochmal so ran, schau mal, wie du es anders machen könntest. Oder wenn unsere Kinder ein Instrument lernen, singt erfahrungsgemäß die erste Begeisterung, so nach einem reichlichen Jahr würde ich denken. Und dass wir dann dranbleiben und sagen, komm, du hast so viel schon gelernt, du machst es so schön. Und glaub nur ja nicht, dass die Leute im Orchester das alles aus dem Arm geschüttelt haben, vor 20 Jahren. Ja, dort braucht es viel Ermutigung. Oder im Sport, wenn der erwartete Erfolg ausbleibt, Fußballmannschaft verloren hat oder was auch immer, dass wir sagen, hey, du bist frei, wer, das hängt nicht mit eurem Sieg zusammen oder mit deinem Sieg und du machst das gut. Oder in Freundschaften Umgang mit Charakterverschiedenheiten und Konflikten. Ich möchte kurz ein Beispiel von unserem jüngsten Sohn erzählen. Schulwechsel hat stattgefunden in die 5. Klasse und da haben wir auch länger vorher gebetet, dass das gut geht. Und nach den ersten Wochen wurde er ziemlich stark geärgert. Und das hing weniger mit seinem Typ zusammen. Ich meine, jeder hat so seine Eigenarten, ne? Aber es war sehr, sehr boshaft. Und ich sage, komm, wir beten für die Jungs, weil Gott mit ihnen zurechtkommt und weil du dann auch Frieden hast. Und er kümmert sich um die Sache. Und wir sollen segnen die Leute, mit denen wir nicht zurechtkommen. Und das haben wir dann über viele Wochen und Monate gemacht. Noch zwischendurch uns einen Satz zurechtgelegt. Ich sage, den kannst du sorgen, irgendwann, dass du eine Grenze auch ziehst. Das dürfen wir auch unseren Kindern Mut machen. Die müssen sich nicht alles gefallen lassen, weil sie Christen sind. Und irgendwann hat er das auch so getan. Und am Ende des Schuljahres war die ganze Sache überstanden. Am Anfang hatte ich übrigens noch gesagt, ich sage, du, ich glaube, die Jungs haben Kummer zu Hause. Wer weiß, was da läuft. Und deshalb beten wir auch für die. Und es hat sich auch herausgestellt, dass die Eltern inzwischen getrennt leben und da war die Sache wie verraucht irgendwie. Ist er da durchgekommen und hat dort Gottes Hilfe und seinen Beistand mal ganz plastisch erlebt, dass Gott so treu ist zu jedem einzelnen Kind. Und unsere anderen hatten auch solche Phasen um ihres Glaubens willen. Und da haben wir auch versucht, ähnlich damit umzugehen. Ja, unsere ausgedrückte Liebe, unsere Wertschätzung finden wir in Jeremia 31, Vers 3 zum Beispiel. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Ja, und wir wollen diese Liebe unseren Kindern ausdrücken. Und zuallererst können wir das durch eine harmonische, gute Ehebeziehung, dass wir Frieden miteinander haben, dass wir ein gutes Miteinander leben. Wenn jetzt unter uns jemand sein sollte, der sagt, ich bin gerade alleinerziehend und kann das gar nicht ausfüllen, dann möchte ich dir Mut machen, dass in guten Freundschaften auch eine Wertschätzung stattfinden kann und wird, wo auch jemand anders die Gelegenheit hat zu sagen, hey, du hast eine gute Mama oder du hast einen guten Papa. Und auch dieser Erziehungsstil, den du hast, kann sich woanders bestätigen. Es ist überhaupt kostbar, wenn wir Freundschaften leben und unsere Kinder sehen, okay, die Mama von Max, die erlaubt auch nicht, dass ich mit den Schlammschuhen in die Küche komme. So hat es meine Mama auch gesagt. Ist eben so. Also, das wirkt sich immer ganz kostbar auf unsere Kinder aus, wenn sie dort in Beziehungen stehen. Wir wollen Gottes Sicht für das Kind haben und ihm zeigen durch reichlich Lob. Ich denke, es gibt ganz viele Gelegenheiten, wo wir unsere Kinder loben können, wie tapfer es beim Zahnarzt war oder wie lieb es mit dem jüngeren Geschwisterchen umgegangen ist und was auch immer. Im Laufe des Lebens bieten sich endlos Möglichkeiten. Weil wenn der Anteil an Lob recht hoch ist, kommt es auch besser mit Zurechtweisung oder Kritik zurecht. Das geht uns Erwachsenen ja überhaupt auch so. Bewunderung für eine Idee, für ein Bild, für irgendwas, was es an Gedanken äußert. Interesse an dem zeigen, was das Kind beschäftigt. Von der kleinen Hummel in der Blume bis zu Träumen oder Problemen im späteren Alter. Dass wir das wahrnehmen und schauen, ja, was ist jetzt gerade das, was mein Kind erfreut oder traurig macht. Wir wollen Dankbarkeit für unser Kind zeigen. Es ist schön, dass wir dich haben. Das dürfen wir auch sagen. Körperkontakt, knuddeln und kampeln, je nachdem, wie die Kinder das auch mögen, das findet man dann früher oder später heraus. Unsere Kinder haben zum Beispiel eine Zeit lang, so im Grundschulalter, vor allen Dingen mit dem Papa kampeln wollen. Auf der großen Fläche vom Ehebett wurden die Federbetten zur Seite gelegt und der Sieg bestand in dem, man einen aus der Fläche wegdrängt, der dann auf dem Boden lag. Und wenn der Papa nicht da war, dann war ich dran. Ja, das haben sie so geliebt. Und dann haben wir immer geguckt, dass die Zeit günstig ist, dass wir unsere Nachbarn nicht verärgern, aufgrund des der Geräusche, die sich so dann ergeben haben. Kleine Aufmerksamkeiten. Geschenke sind mancher Kinder besonders empfänglich und freuen sich besonders drüber. Zeit für Gespräche. Das ist unsere Erfahrung, dass das auch oft am Abend stattfindet bei den größeren Kindern. Dann können sie unkummerlos werden. Man hat nicht immer die Chance, jedes Kind ist ja auch anders in seinem Wesen, am Mittagstisch zu fragen, und, wie war es heute? Und es kommt alles raus, dass man alles klären kann. Manchmal kommt auch nur wie immer. Oder, es war gut. Ist zwar schön erstmal, aber manchmal braucht es ein Stück später. Oder es sind Dinge, die tagelang schon so mit sich rumgeschleppt werden. Und dann ist es schön, wenn wir uns dafür Zeit nehmen können. Manchmal muss man es vielleicht vertagen, aber wenn es möglich ist, wollen wir uns die Zeit gleich nehmen. Eine Unternehmung mit einem Kind allein, vom Einkaufsbummel bis später vielleicht zur Kanutour oder eine schöne Wanderung. Das genießen sie und damit kommen auch intensivere Gespräche, weil wir einfach mehr Zeit miteinander verbringen können. Praktische Hilfe beim Basteln oder schulischen Projekten, wiewohl wir nicht die Verfechter sind, von den Eltern, die dann die ganze Hausaufgabe selber machen und man das auch nicht übersehen kann. Aber es gibt bestimmte Momente, wo es gut ist, dass wir eine Handreichung tun, und das ist auch in Ordnung. Familienerinnerungen schaffen durch gemeinsame Erlebnisse. Und ich denke, wir können es alle genießen, dass wir hier unter in den Urlaub fahren dürfen. Und das sind wunderbare Dinge, die den Kindern in Erinnerung bleiben, wo unsere Beziehung gestärkt wird, wo wir mal wir sind. Weil gerade während der Schulphase haben wir festgestellt, es muss so viel funktionieren, und man muss sich auch bewusst dann mal eine Oase schaffen. Wo sind wir denn einfach mal? Wo ist denn mal Zeit auch zum Reden? Und nicht, oh, jetzt musst du ins Bett und zack, zack, zack. Oder halt zum Musikschule fahren. Und da ist so eine Zeit auch sehr, sehr kostbar. Ja, und dort kann ich noch ein Buch empfehlen zwischendurch von Dietjens, Caro und Mischa. Die würden es auch verleihen, von Gary Chapman, 5 Sprachen der Liebe für Kinder. Wo man auch nochmal ein Stück schauen kann, Mensch, was passt denn zu meinem Kind besonders, was ich ein bisschen betonen kann. Jetzt kommen wir zu der zweiten Säule, die Grenzen und Disziplinierung. Ich kann kein Kind aus seinem Ungehorsam herauslieben. Dieses Zitat stammt aus dem Buch Der Lohn der Ehre von John Bevere. Und dort an der Stelle möchte ich mal das Ziel unserer Erziehung grob formulieren. Die Liebe zu Gott und ein gutes Urteilsvermögen, was der Weisheit durch Gottesfurcht entspricht, die ein Kind zunächst im Respekt und Gehorsam gegenüber den Eltern lebt. Das ist das Ziel. Und somit hängt es unbedingt zusammen, wie wir zu Gott stehen, wie unser Gehorsam Gott gegenüber aussieht, was wir dann auch von unseren Kindern fordern können. Die Liebe zu Gott und die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern, bewahrt uns vor falschen Entscheidungen und Wegen. Die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern, ist bei mir in der Schlacht eine Erklärung für dieses Wort Gottesfurcht. Und ich finde das ganz wunderbar mal formuliert. Und so sollen sich unsere Kinder auch lernen zu verhalten, uns gegenüber, ne? Und natürlich auch Gott gegenüber. Unsere gottgewollte Beziehung zu unserem Herrn ist das Beispiel für die Beziehung unserer Kinder zu uns. Wir sind die Jünger von Jesus, also die Disziplinierten, die Angeleiteten, die Trainierten. Und unsere Kinder sind in unserem Training. Und wir wollen und dürfen uns nicht die Liebe unserer Kinder verdienen, weil sonst sind wir erpressbar. Wenn ein Kind schmollt, bleiben wir trotzdem bei unserer Entscheidung und bei unserem Standpunkt. Weil Jesus bleibt auch bei seinem Standpunkt. Wenn mir jetzt irgendwas nicht passen würde, was er von mir fordert, geht er keinen Schritt zurück, obwohl er zeigt, hey, ich mag dich. Und so werden wir uns auch verhalten, mit gutem Gewissen. Dieses Training ist sehr anstrengend, da haben wir sicher alle die Erfahrung schon gemacht, und fordert unsere gesamte Persönlichkeit mit Haut und Haar und manchmal bis an unsere Grenzen und drüber hinaus. Also, das ist die Tatsache, aber Gott ist mit uns. Jetzt möchte ich noch 2 Bibelstellen erwähnen, die das bestätigen. Hebräer 12, Vers 11, was auch für unsere Erwachsene gilt. Jede Züchtigung, oder ich formuliere es mal um, jede Zurechtbringung, aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Könnte man auch eine Gleichung erstellen. Ohne Erziehung gibt es keinen Frieden. Und uns würde es ja auch so gehen, wenn wir nicht in den Wegen Gottes gehen und ungehorsam sind, dann haben wir keinen Frieden im Herzen. Und wahrscheinlich auch nicht mit anderen Geschwistern. Und Sprüche 23, Vers 12 bis 16. Ergib dein Herz der Unterweisung und neige deine Ohren zu den Worten der Erkenntnis. Das ist für mich. Der zweite Teil. Erspare dem Knaben die Erziehung nicht, die Züchtigung. Nun gibt es ein Gesetz, jedes Kind wirft Grenzen um, und daraus ergibt sich unsere Aufgabe, dass wir diese Grenzen wieder aufrichten. Und das möchte ich ein bisschen darstellen. Habe ich auch überlegt, wie kann man denn den Zusammenhang herstellen? Und da fiel mir dieses Kappler ein, was unsere Freunde mit eingeführt haben hier in Zwickau. Also die Beispiele, die ich für eine bestimmte Altersgruppe sorge, die sind aus unserer Familie. Da gibt es parallel, denke ich, mindestens 50 bis 100, was ein Kind in einer bestimmten Phase lernt. Und ihr habt da ganz andere Schwerpunkte wahrscheinlich, aber es ist nur, um es mal zu demonstrieren. So circa ab 7 Monate, vielleicht bis 2 Jahre, könnte man sagen, so, schön stehen bleiben, sollte unser Kind alleine schlafen lernen. So, Kind zu Bett gebracht und es gibt Geschrei. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten zu reagieren. Entweder so, oh, das arme Kind, es ist ja gar nicht so spät. Ach, ich nehme es nochmal raus. Naja, das wird schon irgendwann schlafen. Oder ich gehe, so oft es nötig ist, nochmal hin. Das haben wir gemacht. Und uns waren die Minuten eine Ewigkeit, 3, 4 oder 5, bis wir wieder reingegangen sind und ihm unsere Wertschätzung, unsere Wir sind da mitgeteilt haben. Und du kannst jetzt schlafen, gegessen, gewickelt, alles abgescannt, was so möglich ist. Und nach dem 4. oder 5. Mal war tatsächlich Ruhe. Und am nächsten Tag ging das schon viel besser. Oder die Blumenerde aus den Töpfen nehmen, wenn die am Boden sind und die Kinder fangen an mit Krabbeln, erkunden alles. Und es genügt ja bekanntlich schon manchmal ein Blick. Und wie keck die zurückgucken können, ne? Ich versuch's nochmal. Es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass du das mir nicht erlaubst. Ja, auch da können wir unser Kind führen, dass es das nicht immer wiederholt. Die zweite Zeit ist vielleicht zwischen 2 Jahren und 4 Jahren. Nicht alles, was man im Geschäft sieht oder nie erreichen kann, wird gekauft. Sonst hast du die Tüte mit den 10 Lutschern in 100 Jahren noch. Oder musst einen Kindergeburtstag ausstatten, eins von beiden. Und dem anderen wird kein Spielzeug weggenommen. Man lernt sich schon zu entschuldigen, weil die Sprache herangereift ist. Oder durch Schreien den eigenen Willen zu bekunden. Ich will jetzt nicht. Das hatten wir auch mal erlebt. Unser Sohn hat mich angeschrien. Dachte ich, das können wir jetzt nicht so gelten lassen. Und da habe ich mich zu ihm herabgebeugt, habe ihn so vis-à-vis ins Auge geschaut und ganz leise, damit es auch ein bisschen Kontrast gibt, gesagt, weißt du, du schreist die Mama nicht an, nicht weil ich beleidigt bin, sondern das ist meine Aufgabe, dir das als Mama zu lernen. Du wirst niemanden anschreien, auch nicht deine Lehrer und auch nicht deinen späteren Chef und auch nicht deine Frau. So. Und ja, ich glaube, das war verständlich. 4 bis 6 Jahre. Da war bei uns eine Gelegenheit. Wir kamen von unterwegs und unser Sohn ließ so im Korridor, als er sich die Obersachen ausgezogen hat, alles so innerhalb von 3 Metern fallen. Die Schuhe, die Jacke, die Mütze. Und am ersten Tag dachte ich, alles schnell hinhängen, wie das ja aussieht, ne? Und am nächsten Tag das Gleiche. Dachte ich, aha, erprobter Aufstand. Auch schön? Nee, nicht schön. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich mache das Essen warm. Du bleibst hier im Korridor, du kannst das nämlich und du hängst alles dorthin, weil du weißt, wo das hingehört. Vorher konnte es ja auch, aber das war so mal, man kennt ja mal. Und das war auch keine lange Übung, aber ein bisschen Geduld brauchte ich schon, dass bin auch immer wieder in den Bereich gegangen, wo er warten musste und ich wollte spielen und dieses ganze Gequengel. Vielleicht, ja, wir kommen dann zur Grundschule. Da möchte ich noch bemerken, dass nicht alle Dinge gelten, gerade für Kinder, die es mit dem Lernen schwer haben, da ist es noch nicht möglich, die Hausaufgaben alleine zu erledigen. Auch wenn man in der Nähe ist, da ist oft eine Hilfe nötig und das möchte ich hiermit erwähnen. Aber dort beginnt es, dass sie das schrittweise selbstständig lösen können, was sie für Aufgaben bekommen. Und wir sind in der Nähe, Zimmerordnung mit Anleitung. Und ich, oh, hab keine Lust, mache ich nicht. Umgang mit Wut, wenn wir zum Beispiel verlieren lernen müssen oder es ist irgendwas schwierig gelaufen. Ich finde das eine ganz wichtige Thematik, weil viele erwachsene Menschen haben nicht gelernt, wie man mit Wut umgeht, weil man es ihnen nicht beigebracht hat. Und ja, wir haben zum Beispiel ganz klare Lektionen geübt und mit den Kindern Uno gespielt, damit jedes in seiner Phase verlieren lernt. Und sieht, hey, die Eltern drehen ja auch nicht durch oder krachen die Tür oder werfen was um. Und das ist überhaupt kein Problem. Wir wollen unseren Kindern vermitteln, ihr seid Sieger im Leben und das Spiel machen, das verlieren wir, das verliert ihr. Das ist auch nicht nur von unserem Können abhängig. Und es ist aber wichtig für die Fähigkeit, in einer Gruppe zurechtzukommen und für spätere Aktionen dieser Art. Ja, der Umgang mit der Wut findet so statt, dass wir unseren Kindern Mut machen. Sprich doch mal drüber, was dich geärgert hat. Was war denn jetzt deine Not? Oder was gestern stattgefunden hat. Und dann erzählen sie es und wir machen ihnen Mut dazu, dass sie das zum Ausdruck bringen. Und dann wird auch mal geweint. Aber dann können wir sie auch ganz anders trösten, als wenn sie nur davonrennen und alles wird zerschwordet. Ja, und in der weiterführenden Schule, da wird es wichtig, wo wir auch langsam eine freundschaftliche Beziehung zu unseren Kindern pflegen. So mit 10, 12 Jahren beginnt das so, wo wir auch mal zulassen, dass sie mit uns verhandeln über einen bestimmten Zeitpunkt. Hey, wir wollen noch einen Film gucken, lass mal eine halbe Stunde später, okay, oder auch nicht. Das entscheiden aber immer noch wir. Und was schaust du mit Freunden an? Welche Inhalte sind erlaubt? Mit wem triffst du dich und an welchen Orten? Das sind alles Dinge, wo wir im Gespräch sind. Und wenn eine Grenze umgeworfen wird, gerade das mit der Zeit, ach, es ist doch viel später geworden. Naja, weil, und wir kennen alle die Ausredenbücher, Kataloge. Weißt du, du verletzt unser Vertrauen damit und das möchten wir nicht, dass das nochmal vorkommt, sonst engen wir die Freiheiten ein. Das wäre die logische Folge. Ja, oder Umgang mit Geld. In dem Alter kann man sagen, okay, bis 10 Euro müssen wir nicht drüber reden oder ihr entscheidet das in einem ganz anderen Bereich. Ja, Umgang bei Zeitlimits mit Medien ist auch eine sehr wichtige Geschichte, da zu vereinbaren, wie die Geschichte mit dem Handy funktioniert oder wie lange man mal ein Computerspiel machen darf. Später im Leben kommen dann noch ein paar andere Dinge dazu. Wenn wir Ermutigung und Wertschätzung mit den Grenzen sicher aufrechterhalten, wenn diese Säulen stehen auf diesem Fundament, lernen unsere Kinder so viele gute Charaktereigenschaften und Qualitäten. Zum Beispiel Freude, weil sie gehorsam sind und sehen, hey, das gefällt uns. Und auch gehorsam selber, Liebe empfangen und weitergeben. Sie lernen Geduld, Ehrlichkeit, sich in eine Gemeinschaft einordnen, um Vergebung bitten, vergeben, gute Entscheidungen treffen, Selbstdisziplin, Zuverlässigkeit und Frieden. Und an dieser Aufzählung, als ich das so fertig zusammengestellt hatte, dachte ich, jetzt schaust du mal in den Früchten des Geistes. Da sind schon so viele gewachsen. Es ist alles dabei. Und ja, das sind die ersten 7 Jahre ganz besonders wichtig. Und ja, das ist sehr kostbar, wenn wir die Kinder dorthin führen können. Jetzt möchte ich was demonstrieren. Die letzte Grenze hatte ich ja aufgestellt. Die kommen vielleicht auch später erst zum Tragen, wenn sie gar nicht mehr so viel in unserem Haus sind. Zum Beispiel ist die Frage, was hat denn das spätere Leben, wo unser Kind in der Ausbildung gefordert ist oder im Beruf, mit diesen Grenzen in der frühen Kindheit zu tun? Das ist doch egal, ob das geschlafen hat, wann es sollte. Und es ist egal, ob es einen Teller abgegessen hat oder nicht. Oder ob es die Blumenerde ausgekratzt hat. Oder ob es seine Sachen schlampig liegen gelassen hat oder mich angeschrien hat. Was hat denn das mit dem zu tun, was später kommt? Das muss dann klappen beim Chef und gut. Wenn aber dann eine Anordnung als Angebot verstanden wird, ich kann das so machen, muss man ja aber nicht, dann wird's kritisch. Oder die Frau oder der Mann bittet den anderen um eine Hilfe und man sagt, da habe ich jetzt keine Lust. Weil vielleicht das Jungelchen oder das Mädelein mit 14 so viel Schulprojekt hatte und also da habe ich den Haushalt dann doch alleine gemacht. Das war halt nicht zu ändern. Dann wird es schwierig. Weil es gibt einen Zusammenhang, wenn die ersten Grenzen wir nicht wieder aufrichten, dann lernt unser Kind eine Botschaft. Ich kann jede Grenze umwerfen. Und darin liegt eine echte Dynamik. Das hat sich in manchen Leben schon so ganz, ganz tragisch erwiesen. Und deshalb brauchen wir ein gutes Gewissen, dass wir das fordern dürfen. Ohne Respekt vor den Eltern und deren klar benannten Grenzen wird kein Kind Respekt vor Gott und seinen Grenzen lernen, weil auch dort sich das so auswirkt. Das ist ein Angebot. Aber ob ich das mache, das werden wir entscheiden, ob ich dazu Lust habe oder nicht. Und wenn wir jetzt trotz Gottes Auftrag dazu kein gutes Gewissen haben, die nötigen Grenzen wieder aufzurichten, brauchen wir eventuell noch Heilung in unserer persönlichen Erziehung, die wir erlebt haben, und Vergebung, dass wir dort Freiheit haben, das zu fordern mit einem guten Gewissen. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine Beurteilung für eine Grundschullehrerin vorlesen, von einem unserer Kinder. Ich habe es mal umbenannt, ihren Namen. Ihr kennt sie fast alle. Frau Müller ist nett, lustig und humorvoll. Es ist sehr, unterstrichen, gut, dass sie etwas durchzieht, wenn sie was gesagt hat. Sie kann gut unterrichten und hat tolle Tricks drauf, wie man die Klasse wieder ruhig kriegt. Frau Müller hat einen Plan und ist vorbereitet. So.
Hab vielen Dank, das hast du fantastisch dargestellt. Und von meiner Seite aus, das hat Iris zu Hause definitiv gelebt. Sie hat ganz oft die Grenzen aufgerichtet, wenn ich irgendwo war, zum Beispiel in Köln oder in Hamburg, und unsere Kinder im Alter zwischen 1 und 10 waren. Da war Iris genau die, die in unserer Familie Grenzen aufgerichtet hat, wo wir jetzt Früchte genießen können. Das hast du gut gemacht. Ich möchte mich bei dir herzlich bedanken. Hast das definitiv gelebt, wovon du berichtest. Und unsere Familie hat davon profitiert. Ja, wir haben gemerkt beim Vorbereiten, wir wollen eigentlich das Gleiche. Und es ist ja auch nicht so verkehrt. Und das, was Iris als gesamten Rahmen aus Gottes Wort und aus unseren Erfahrungen weitergegeben hat, möchte ich jetzt mit einer vertieften Bibelarbeit untermauern. Wir haben so gedacht, so landläufig oder in unserem, so im Flüchtigen drüber nachdenken, denkt man zum Thema Erziehung, findet man in der Bibel eigentlich nichts. Und es gibt sehr viel Literatur auf dem Markt zum Thema Erziehung, gute und schlechte. Und unser Gradmesser, ob wir Literatur gut oder nicht gut finden oder für uns annehmen und dann und das als Hilfe nehmen oder nicht, haben wir das Erziehungsbuch Nummer 1, und das ist das Wort Gottes. Wie die Iris genau richtig gesagt hat, dass wir Jesus uns erzieht, und das ist das Vorbild, wie wir erziehen. Und ich erzähle im Prinzip das Gleiche wie meine Frau, nur als eine Art Bibelarbeit. Ich möchte mit euch mal Epheser 6 aufschlagen. Vers 1 bis 4. Da steht: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So, jetzt brauche ich noch der NGÜ. Den gleichen Text nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Epheser 6, Vers 1 bis 4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Ist das Gleiche ausgedrückt, wo hier steht in der Elberfelder Übersetzung, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist der erste Punkt, an dem ich ein Stück mich aufhalten möchte. Wenn die Kinder aufgefordert sind, den Eltern zu gehorchen, dann haben die Eltern das gute Gewissen zu sagen, ja, wenn mein Kind mir gehorcht, dann segnet das zuallererst das Leben des Kindes. Hier geht es erst in zweiter Linie um unser Wohlbefinden als Eltern. Zuerst geht es darum, dass das Kind eine gute Basis für sein Leben hat. Und wenn wir Kinder zu Gehorsam anhalten, dann setzen wir Segen in ihrem Leben frei. Und jetzt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also wir sehen, zum Zorn reizen oder in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufziehen. Die beiden Dinge stehen sich gegenüber. Wir landläufig und humanistisch gedacht, denkt man, in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufziehen, das reizt die Kinder erst richtig zum Zorn. Wer kennt denn so einen Gedanke? Warte, nicht handheben, aber mal so, mal kurz gecheckt. Aber das steht dem Zornreiz, zum Zornreizen gegenüber. Also entweder reizen wir unsere Kinder zum Zorn, im biblischen Wort gesprochen, oder wir erziehen sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich habe mal ein bisschen, es gibt hier das CLV-Bibelprogramm und da gibt es die Strong-Wortvergleichsnummern. Und da habe ich gerade bei Zucht mal nachgeguckt. Und da ist das griechische Wort Pedaio, steht, ist mit Zucht übersetzt. Und davon leitet sich auch das Wort Pädagoge ab, irgendwo. So, auch wenn das heutzutage was anderes drunter verstanden wird, als es damals drunter verstanden wurde, sehen wir darin, dass mit dem Wort Zucht nicht alleine eine Strafmaßnahme gemeint ist, sondern das gesamte Paket von Unterweisung, Erklärung, Anleitung und unter Umständen eben auch Bestrafen, wenn derjenige nicht den Weg geht, den er gehen soll. Also am besten Gehorsamserziehung oder Disziplinierung könnte man das beschreiben. Und zwar so, wie es dem Herrn gefällt, nicht nach unserem Gutdünken, nicht nach unserer Willkür, sondern nach den Maßstäben aus Gottes Wort. Tun wir das nicht, dann reizen wir oder erbittern wir Kinder zum Zorn. Dass diese Worte könnte man übersetzen mit reizen, erzürnen, erbittern, provozieren. Wir provozieren in unseren Kindern etwas, was man Rebellion oder Zorn nennen könnte, wenn wir sie nicht in der Erziehung, Gehorsamserziehung oder Disziplinierung gottgemäß erziehen. Ihr seht, mein Schwerpunkt ist mehr jetzt diese Säule. Ganz einfach, weil die in unserer Gesellschaft zurzeit am meisten attackiert wird. Wir dürfen auf gar keinen Fall die Säule, dass unsere Liebe sich durch Annahme, durch Körperkontakt, durch Wärme, durch Herzlichkeit ausdrückt. Das darf genauso wenig fehlen. Aber ich glaube, es macht Sinn und wir brauchen eine Bestärkung darin, dass wir in der Säule Grenzen und Disziplin gestärkt werden von Gottes Wort. Also in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Mir ist es wichtig, das Wort Zucht wird heute noch ganz, ganz oft fallen, weil die Übersetzer das diesen Komplex von Maßnahmen mit Zucht richtig wiedergegeben haben. Nur in unserem heutigen Sprachgebrauch ist bei Zucht nur noch der eine Bestandteil hängen geblieben, das ist die Bestrafung. Bestrafung ist ein Teil der Zucht. Aber das Wort, was mit Zucht, können wir auch mit Erziehung wiedergeben, ist das Gesamtpaket. Damit ist gemeint, ich bringe das Kind dazu, zu machen, was ich will. Das ist das Kind in Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Das Kind macht, was ich will. Wie die Iris richtig gesagt hat, ist das auch unsere Position Gott gegenüber. Er möchte, dass wir tun, was er will. Und wir legen das an. Also, Zucht und Ermahnung des Herrn heißt, wir sorgen dafür, dass unser Kind sich an unseren Zielen ausrichtet. Wir können und dürfen ihm das nicht selbst überlassen, nach welchen Zielen es lebt. Ich möchte mit euch da jetzt mal zur Erläuterung Sprüche 22, Vers 6 aufschlagen. Die Sprüche sind heute auch noch oft dran. Sprüche 22, Vers 6. Da steht, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter ist. Und wenn wir das so auf uns wirken lassen, lesen wir Erziehe und dann kann man in Klammern sagen, du. Ne? Wenn die Ausdrucksform Erziehe deinen Knaben seinem Weg gemäß heißt, richtig ausformuliert, erziehe du dein Kind seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Also der Weg, den unsere Kinder gehen, den bestimmen wir. Das ist natürlich eine gigantische Verantwortung und das humanistische Gedankengut drückt sich auch gerne ein bisschen vor dieser Verantwortung. Die Kinder müssen das selber rausfinden. Wer sind wir, dass wir dem Kind vorschreiben, was es zu glauben hat? Wer sind wir, dass wir dem Kind vorschreiben, was es zu tun und zu lassen hat? Das klingt, als würden wir dem Kind Freiheit geben. Und in Wirklichkeit ist das gefährdet das des Kindeswohl. Ein Kind ist von Gott mit der Charakteristik geschaffen, dass wir ihm erklären, was es tut und was es lässt. Und wenn wir weichherzig sind, merken wir, dass wir damit eine Verantwortung haben, wo wir Gottes Hilfe brauchen. Und das ist auch gut so. Ich komme nochmal später darauf zurück. Aber unsere Aufgabe ist, dass das Kind zu der Persönlichkeit geformt wird, zu welcher es von Gott von Grund an gewollt und geschaffen ist. Wir machen keine Kopie von uns. Gibt einen rumänischen, ein lustiges Wort für Kinder, das heißt Kopie oder Kopili. Also kommt, da steckt das Wort Kopie drin. Wir kopieren uns nicht. Wir erkennen, welchen Weg hat Gott für das Kind vorbereitet. Das braucht unsere eigene Beziehung zu Gott und wir prägen es für diesen Weg. Aber wir prägen es. So, das war im Sprüche 22. So, und jetzt habe ich einfach mal eine Aufstellung gemacht, auch mit Iris zusammen. Wie können wir unser Kind zum Zorn reizen? Bevor wir über Sachen reden, mit welchen Mitteln wir erziehen, wollen wir mal uns anschauen, was Kinder im Herzen eines Kindes eine Grundrebellion erzeugen würde. Da möchte ich zuerst im Sprüche 15, Vers 4 mit euch lesen. Mal nach der Schlachterübersetzung. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Verkehrtheit bedeutet, unsere Worte und unser Leben stehen in einem Gegensatz zueinander. Das reizt in unserem, das verletzt den Geist eines Kindes. Wenn wir Forderungen stellen, gemäß dem Wort Gottes und unser Leben, wir selber sind dem Herrn nicht gehorsam, unser Leben spiegelt nicht gehorsam Gott gegenüber wider, verletzt das den Geist unseres Kindes. Oder in gewisser Form von Sarkasmus, Tatsachen verdrehen, das war nicht so, obwohl das Kind weiß ganz genau, es war so und wir sagen, nee, es war nicht so. Oder wir setzen das Kind herab oder stellen es bloß in einer verletzenden Weise. Das sind Dinge, den Geist eines Kindes oder das Herz eines Kindes zum Zorn reizen. Oder Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Wenn ein dreijähriges Kind einen Wutanfall hat und wir steigen drauf ein und kriegen auch einen Wutanfall, das reizt das Kind zum Zorn. Das ist etwas, wo wir, wenn wir in der gleichen Art und Weise mit dem gleichen Zorn losgehen, uns aufschaukeln und dann raucht's richtig, dann fliegen die Türen, sowohl vom dreijährigen Kind als auch von uns. Das schafft in dem Kind Zorn. Oder wir sind so verärgert von dem Verhalten von unserem Kind, dass wir Rache an ihm nehmen, entweder mit Wort oder auch tätlich werden. Das reizt ein Kind zum Zorn, das erzeugt in dem Kind eine Rebellion, einen Ungehorsam. Eine andere Sache, Manipulation. Man könnte verleitet sein, ein Kind ein bisschen zu manipulieren, dass es das macht, was ich möchte. Beispiel wäre, wenn du das jetzt machst, oh, da ist die Mutti aber traurig. Willst du, dass die Mutti traurig ist? Natürlich will das kein Kind. Aber das ist keine gerade Erziehung, das ist Manipulation. Das erzeugt in dem Kind langfristig eine Rebellion. Das reizt das Kind zum Zorn. Oder wenn du das und das und das machst, dann bist du aber nicht mehr mein Lieblingskind. Als wenn es darauf angekommen wäre, dass das eine Kind vor dem anderen bevorzugt wird. Kurzfristig sind solche Methoden bequem, weil wirksam, aber langfristig zerstörerisch. Eine andere Form ist, ich entziehe dem Kind meine Liebe. Ich nehme das Fundament weg. Wenn du das und das machst, dann will ich dich nicht. Dann will ich dich überhaupt nicht sehen. Du brauchst heute nicht mehr reinzukommen. Ich will dich überhaupt nicht sehen. Du hast das und das gemacht. Das dürfen wir nicht tun. Das zerstört ein Kind in seinem Herzen. Das ist was anderes, wenn ein Kind einen Anfall hat, einen Wutanfall, und es muss mal kurzzeitig in ein anderes Zimmer gehen, um wieder runterzukommen, damit er über die Sache sprechen kann. Das ist eine andere Geschichte. Wenn ich dem Kind aber vermittle, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will dich heute nicht mehr sehen oder auch längerfristig, dem Kind die Liebe, diese grundsätzliche Liebe, du bist gewollt, das dem Kind zu erziehen, das reizt, das ist auch so ein Faktor, der mit zum Zornreizen kommt. Oder wenn wir mehrere Kinder haben, ein Kind offen bevorzugen und mit dem anderen vergleichen. Wenn du gründlich zerstören willst, dann tue das. Weil das verletzt auch das Fundament. Du bist wunderbar geschaffen, du bist einzigartig gemacht, du bist gewollt. Oder im Psalm 139, ich preise dich, dass ich auf eine erstaunliche und wunderbare, einzigartige Weise gemacht bin. Das gilt für jedes von unseren Kindern. Es fällt uns nicht unbedingt bei jedem von unseren Kindern gleich leicht, das zu vermitteln und das zu leben. Aber das ist eine Arbeit, die haben wir an unserem Herzen zu tun. Dem Kind gegenüber dürfen wir das nicht tun, nicht bevorzugen oder uns in dieser Richtung irgendwie gehen lassen. Das zerstört Kinder. Ein weiterer Bereich, wie wir Kinder zum Zorn reizen, ist, wir lassen das Kind grenzenlos gehen. Wir erlauben alles, was das Kind will. Wir setzen keine Grenzen, wir fordern keinen Gehorsam und keine Disziplin. Das ist mindestens genauso zerstörerisch wie all die anderen Faktoren. Das schafft in Kindern zunächst eine Unsicherheit. Das Kind weiß nicht, in welchen Koordinaten es lebt. Wenn es nicht klar erklärt bekommt, nach welchen Richtlinien es leben soll, wo die Grenzen sind und was es tun soll und was es lassen soll. Kinder ohne Grenzen aufwachsen lassen, hat zwei Tendenzen in der Richtung. Entweder die Kinder suchen nach immer stärkeren natürlichen Grenzen, an denen es aufgehalten wird, bis dahin, dass es schlimme Dinge tut, Gewalt ausübt oder extreme Risiken eingeht, einfach um eine Grenze zu erfahren, die die Eltern dem Kind verweigert haben. Oder eine andere Richtung ist, es beginnt sich selbst zu zerstören. Wir hatten über andere Kontakte in einer anderen Gemeinde Berührung mit einem jungen Mann, der am Ende Selbstmord gemacht hat, der oft davor versucht wurde zu bewahren. Und sein größtes Trauma im Leben war, dass er keine Grenzen in seiner Erziehung bekommen hatte. Und es hat eine Logik in sich. Gott hat Kinder damit geschaffen, Grenzen anzunehmen. Und wenn wir die nicht geben, dann ist das zerstörerisch für die Entwicklung eines Kindes. Und es ist extrem lieblos. Also grenzenlos gehen lassen, reizt Kinder zum Zorn, zur Rebellion. Und ein weiterer Bereich ist, wie wir Rebellion, Zorn in unseren Kindern erzeugen könnten, ist Gewalt anwenden. Damit meine ich, Kinder werden verprügelt, Erwachsene lassen die Wut an einem Kind sich aus, verprügeln, verkloppen, anschreien, quälen, Kinder verfluchen, ist auch eine Form von Gewalt gegen Kinder. Ich habe leider miterlebt, es gab einen Mann, der hat seinen Junge permanent, mit anderen Worten, der hat nichts nutzt nicht gesagt, der hat andere Worte gebraucht. Es ist jedenfalls, wer sein Kind immer vermittelt, was es alles nicht kann, weil man selber mit Minderwertigkeit zu tun hat und sich gegenüber dem Kind profilieren muss, setzt das Kind in einer Art und Weise herab, dass es eine Art von Gewalt anwenden am Kind ist. Oder eben auch buchstäbliche körperliche Gewalt. Das heißt, ich lasse meinen Zorn und meine Wut am Kind aus. All das wirkt zerstörerisch, reizt Kinder zum Zorn und hält sie ab davon, uns zu gehorchen und Jesus nachzufolgen. Und noch ein Bereich, der mir da auch, oder auch uns beiden wichtig ist, Selbstverwirklichung. Wenn wir selber eigene unerfüllte Wünsche auf das Kind projizieren, wenn wir unzufrieden sind mit Bereichen in unserem Leben und wollen dann unser eigenes Leben in dem Kind wiedersehen, was wir uns gewünscht hätten, dann erziehen wir es nicht seinem Weg gemäß, sondern nach unseren eigenen egoistischen Motivationen. Leistungsdruck erzeugen, falscher Ehrgeiz, das ist alles Egoismus und hat mit Erziehung nichts zu tun. Gut, das war uns auch wichtig, dass wir den Bereich mit beleuchten. Auch, wir werden heute auch zum dem Thema kommen, was ist mit körperlicher Züchtigung, was ist mit Schlägen zur Erziehung. Und da ist es wichtig, den Hintergrund zu haben, erstmal, was es nicht ist. So, jetzt möchte ich mit euch mal ins Wort gehen. Wie richten wir denn die Grenzen auf? Mit welchen Methoden? Außer, dass wir sagen, was das Kind machen soll, dann macht es das nicht. Was machen wir denn dann? Wie richten wir die Grenzen wieder auf, wenn es das Kind umgestoßen hat? Und ich glaube, es gibt im Wort eine richtige, wunderbare Generalformel. Und die möchte ich mit euch mal aufschlagen im Jakobus 5, Vers 12. Das steht dort in einem anderen Zusammenhang. Aber irgendwie hatte ich beim Vorbereiten den Gedanke, das ist, wenn wir von da ausgehen, haben wir viele Bereiche von Grenzen aufrichten, von Erziehen, von Richtlinien geben, irgendwie geklärt. Da steht, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Und ich glaube, viele Kämpfe, die in Erziehung, im Erziehungsalltag passieren, haben wir deswegen, weil unser Ja kein Ja und besonders unser Nein kein Nein ist, von der Tendenz her. Also wir richten Grenzen auf, indem wir generell bei unserer Meinung bleiben. Wenn wir der Meinung sind, unser Kind kommt rein und schmeißt, mal als Beispiel gesprochen, die Klamotten hin, einen Ransen in der Ecke und guckt in den Kochtopf, was gekocht wurde. Wenn sich das so angewöhnt hat. Und wir sagen, nein, es gibt kein Essen, bevor du nicht deine Sachen hingehängt hast. Und das Kind ignoriert das, geht erstmal in sein Zimmer. Und kommt dann wieder in die Küche und sagt, oh, ich habe einen Hunger. Und wenn dann die Mutter sagt, na gut, räumst du dann deine Sachen weg und es gibt was zu essen, ist die Grenze umgefallen. Und zwei, drei andere gleich mit. Die Grenze aufrichten heißt, zunächst da brauchen wir überhaupt noch gar nichts machen. Wir bleiben bei unserem Ja, Ja und Nein, Nein. Das heißt, in dem Beispiel gesprochen, es gibt Essen, wenn du deine Sachen an den Haken gehängt hast. Und wenn das Kind an diesem Tag ohne Mahlzeit bleibt, weil es das ausprobiert, wie weit das reicht, dann bleibt es an dem Tag ohne Mahlzeit. Das ist sehr einfach am Ende. Aber viel Diskussion und viel Streit und Stress entsteht, weil wir nicht die Ruhe haben, bei einem Nein in Ruhe stehen zu bleiben. Und am nächsten Tag werden die Sachen am Haken hängen. Ganz sicher. Versteht ihr, das hat nichts damit zu tun, dass wir dem Kind gegenüber böse sind. Aber Gottes Wort weist uns an, dass unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Nein. Das bedeutet auch, dass wenn wir Konsequenzen androhen, wenn dann, dass wir uns das vorneweg überlegt haben. Dass wir damit nicht keine Inflation betreiben und nicht damit um uns schleudern, einfach um unserem Ärger Luft zu machen, sondern dass wir uns überlegt haben, okay, das machen wir jetzt so. Und geht natürlich nicht immer, aber grundsätzlich abgesprochen. Ich weiß, Iris und ich, wir haben manchmal, wenn ich auf Montage war, abends telefoniert und Iris hat mir erzählt, was zu Hause war und was es so sich gedacht hat, wie das in Ordnung gebracht werden soll von den Kindern. Und ich habe das dann unterstützt. Und wenn ich nach Hause komme, haben wir uns manchmal dann eins von den Kindern genommen und haben das nochmal besprochen. Es geht natürlich nicht immer, aber da brauchen wir das Vertrauen auch hin und her, dass wenn einer von beiden eine Grenze setzt, dass der andere das unterstützt. Und hinterher kann man reden, ob einem das sinnvoll erschienen ist oder nicht. Ob man sagt, Mensch, das war aber ein bisschen straff jetzt. Oder, Mensch, das können wir eigentlich nicht so durchgehen lassen. Versteht ihr? Erstmal stehen wir dafür, Ja ist Ja und Nein ist Nein. Wirklich, ich denke, wenn wir das in der Gesamtheit erfassen. Kämpfen brauchen wir viele ständige kleine Streitereien und Machtkämpfe nicht zu führen, wenn wir einfach in Ruhe stehen bleiben, was wir gesagt haben. Dafür darf unsere Laune nicht der Maßstab sein, sondern Richtlinien, die wir miteinander als Ehepaar oder auch alleine durchdenken, erarbeitet haben und gesagt, das ist so. Wir machen das in unserer Familie so. Und da kannst du verschiedenster Meinung sein als Kind. Es wird sich aber nicht ändern. Und das schafft eine unheimliche Stabilität und Sicherheit im Leben von Kindern. Ich habe mir den Satz noch reingeschrieben, dass wir uns, also unsere Laune darf nicht der Maßstab sein. Das ist auch so eine Gefahr. Also in unserem Ehe- und Familienalltag war das auf jeden Fall eine Gefahr. Ist man entspannt, locker drauf, lässt man viel mehr durchgehen. Hat man selber Stress, wird man kleinlicher und der Takt wird enger, was das Kind zu machen hat und was es nicht zu machen hat. Wir müssen dem entgegenwirken, dass auch in Zeiten, wo wir selber entspannt sind, dass wir sagen, aber es ist so und du hängst dein Zeug ran oder du isst den Teller leer oder du schreist die Mutti nicht an oder was es auch immer für Dinge gibt. Da vertraue ich drauf, dass ihr selber das auch in euren Kinderalltag übernehmen könnt. Und wenn wir missmutig drauf sind, dass wir dann nicht auch aufgrund von unserem Missmut und Ärger das Raster enger drehen, als wir sonst machen würden. Es braucht dort einfach ein gerade Maßstäbe, an die wir uns selbst halten. Ich glaube, zu Erziehung gehört sehr viel Selbstdisziplin auch. So, jetzt möchte ich mit euch Matthäus 24 lesen. Im Vers 12. Da steht, und weil Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe der meisten erkalten. Ein interessanter Zusammenhang. Und ich weiß einfach als Zeugnis in mir, dass das Gegenteil von Gesetzlosigkeit nicht Gesetzlichkeit heißt, sondern Gehorsam. Humanismus sagt das Gegenteil. Wirkliche Liebe ist es, wenn der Mensch tun und lassen kann, was er will. Und im Wort Gottes steht, wenn Menschen tun und lassen können, was sie wollen, wird die Liebe erkalten. Und wenn wir unsere Kinder zu Gehorsam erziehen, ist das eine ganz liebevolle Erziehung. Offenbarung 3, Vers 19, da steht, sagt Jesus, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Das ist übrigens das letzte Mal im Wort von der Reihenfolge her, wo das Wort Liebe eine Erwähnung findet. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Also Gott erzieht uns. All das lesen wir, damit wir ein gutes Gewissen haben, unsere Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn aufzuerziehen. Dann Hebräer 12, Vers 4 bis 11 hat Iris schon erwähnt. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Das heißt, er erzieht ihn und wenn er nicht gehorcht, hat das Konsequenzen, hat das Folgen. Das heißt züchtigen. Züchtigen ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Strafe, eine Konsequenz ist nur ein Teil des Züchtigens. Zu dem Züchtigen gehört auch den Weg zeigen, den richtigen Weg weisen. Also Züchtigung oder Disziplinierung oder Gehorsamserziehung uns gegenüber ist ein Teil der göttlichen Liebe. Sprüche 3, Vers 12 ist das nochmal, da kommt das her. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Alles immer auf dem Fundament. Wir sind angenommen bei unserem Gott. Und wir stellen die Annahme für unser Kind nie in Frage. Aber wir erziehen und züchtigen es. So, jetzt möchte ich mit euch in Sprüche 13, Vers 24 reingehen. Da steht, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Wow, das ist ein straffes Ding. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, sucht ihn mit Züchtigung. Und ich habe dort eben auch mal ein bisschen gegraben und nachgelesen bei diesen Strongs-Nummern, wo die hebräischen Worte in Zusammenhängen erklärt werden, die hier gebraucht werden. Da ist zunächst das Wort Rute. Das Wort Rute wird auch sonst mit Stamm, mit Stock, auch mit Schlagstock, aber auch mit Zepter als ein Zeichen von Autorität gebraucht. Das sind verschiedene Zusammenhänge, in denen das hebräische Wort, was mit Rute wiedergegeben wird, wie dieses Wort gebraucht wird. Und interessanterweise, der ganz bekannte Vers, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das Wort, was in diesem Vers mit Stecken übersetzt ist, ist das gleiche Wort, was hier im Sprüche mit Rute übersetzt worden ist. Und ich glaube, das gibt uns ein bisschen in unserem Geist eine Ahnung, was das Wort Rute bedeutet. Das Wort Rute ist, aus, so wie ich zusammenfassen würde, ein Prinzip. Es beinhaltet auch das Schlagen und das Schmerzen bei Übertretung. Das beinhaltet das Wort Rute auch. Aber es erschöpft sich auch nicht darin, sondern es bedeutet eine unumstößliche Autorität. Wie ein Stamm, wie ein Pfahl, an dem ein Baum angebunden wird, wie ein Zepter von Autorität von einem König, was Autorität hat und nicht verbogen werden kann. Das ist im Wortsinn, das in dem Wort Rute drin. Und es beinhaltet auch eine körperliche Züchtigung. Aber es ist eben nicht alles, was damit gemeint ist. Also wer seine Rute, das heißt seine Autorität, seine Ausrichtung, seinen festen Standpunkt seinem Kind gegenüber schont oder dort nachlässig ist, der hasst seinen Sohn, der hasst sein Kind. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Und auch bei dem Wort Züchtigung habe ich nachgelesen, wie es auch in anderen Zusammenhängen gebraucht wird im Wort Gottes. Das bedeutet zum einen eine Strafe bei Fehlverhalten und zum anderen auch eine Anleitung, eine Unterweisung, ein auf den richtigen Weg bringen. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie da ein Stück Schönheit im Wort Gottes sehen können. Es sind Grundprinzipien von Erziehung im Wort, besonders in den Sprüchen, die Heil bringen, die am Endeffekt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit bringen, wie das Iris vorhin so gut gesagt hat. Also wer seine Rute schont, das heißt, wer nachlässig darin ist, klare Maßstäbe aufzurichten und für die Einhaltung dieser Maßstäbe in seiner Familie zu sorgen, wer an dieser Stelle nachlässig ist, der hasst sein Kind. Und wer es aber lieb hat, züchtigt es bei Zeiten. Sprüche 29, Vers 15. Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Also der in unserer Gesellschaft so hoch gelobte Wert, dass Kinder sich selbst überlassen, das Richtige wollen, das zerstört Kinder, macht den Eltern Schande und führt das Kind selbst auch in Leiden. Rute und Ermahnung, also auch wieder hier die gleichen Worte. Wir denken an den Stecken und den Stab Gottes, der uns tröstet, der uns Halt gibt, der einen klaren Standpunkt hinstellt, der nicht hin und her geschoben wird. Und Ermahnung oder Rute und Zucht, also Unterweisung, Anleitung, auf den Weg bringen und auch Konsequenzen spüren lassen, wenn das Kind nicht auf den Weg geht. Dieses Paket ist damit gemeint. Nochmal aus dem Sprüche 30, Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet. Aushacken werden es die Raben am Bach und auffressen die jungen Adler. Wollen wir, dass unsere Kinder in Situationen kommen, die hier beschrieben sind, aushacken werden das Auge die Raben am Bach und auffressen die jungen Adler? Wenn wir unsere Kinder lieben, wollen wir das nicht. Deswegen dürfen wir nicht zulassen, dass Kinder den Eltern gegenüber respektlos sind, also unsere eigenen Kinder, uns selbst gegenüber. Wenn wir sie lieben. Und wir lieben sie. So, und jetzt möchte ich mal noch zum Thema noch ein Stück in dem Bereich Gehorsam mit euch Bibelstellen lesen. Jesus war ja auch mal Kind, ne? und hatte ganz normale weltliche, leibliche Eltern. Ein Zimmermann, der bestimmt nicht schwach gebaut war und Balken und Steine verarbeitet hat. Jesus hat dann später auch in dem Handwerk mitgearbeitet, so ist es in der Bibel berichtet. War gewiss kein ganz blasser, junger Mann mit glatten, langen Haaren, sondern er musste in seinem Leben anpacken. Er hatte Schwielen an den Händen vom Arbeiten, all diese Dinge. Also, Lukas 2, Vers 51, da steht, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Das war, nachdem er am Tempel war und sie ihn dort gesucht haben und die Schriftgelehrten so erstaunt über seine Weisheit waren. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan, seinen menschlichen Eltern als Sohn Gottes. Und seine Mutter bewahrte alle seine Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Es gibt den Zusammenhang zwischen, er war ihnen untertan und er nahm zu an Weisheit. Das glaube ich ganz sicher. Hebräer 5, im Vers 8, da steht von Jesus, und er lernte, obwohl er Sohn Gottes war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Es gibt den Zusammenhang zwischen Gehorsam und vollendet. Und Jesus hatte in seinem Wesen, dass er auch genauso wie er Gott war, auch Mensch war, in dieser menschlichen Seite hatte er den Gehorsam seinem Vater, seinem himmlischen Vater gegenüber, auch durch den Gehorsam seinen leiblichen Eltern gegenüber gelernt. 1. Samuel 15, Vers 22 und 23. Da steht, siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Das ist ein ganz bekanntes Wort, wo der Saul gesagt hat, ach komm, ich habe doch nur die besten Kühe aufgehoben, obwohl Gott gesagt hat, dass alles getötet werden soll, damit wir sie dem Herrn, deinem Gott, opfern. So hat er es zu Samuel gesagt. Und Samuel hat gesagt, nichts da. Gehorchen ist besser als das Schlachtopfer. Gott geht es viel mehr um Gehorsam, als dass wir ihm große Geschenke machen. Denn Widerspenstigkeit oder Ungehorsam ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und jetzt 1. Petrus 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden dieser Welt an. Also, was uns selbst stark macht, dass wir Versuchung widerstehen können, ist, dass wir gelernt haben, dem Herrn zu gehorchen. Und jetzt gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Jacke an den Haken hängen und dass ein Kind Jesus nachfolgt und ihm gehorsam ist. Weil wir im Kleinkindalter unseren Kindern das Prinzip Gehorsam beibringen. Die vielen kleinen Auseinandersetzungen, die wir haben, wo ein Kind nicht das will, was wir wollen, dienen dazu, dass unsere kleinen Kinder im Alter von 1 bis 3 lernen, dass sie gehorchen müssen. Und wenn ein Mensch das Prinzip Gehorsam gelernt hat, fällt es ihm dann leichter oder macht es ihm überhaupt erst möglich, einen Lebensstil von Heiligung zu leben, nämlich dem Herrn dann, auch wenn es sein Kind geworden ist, zu gehorchen. Deswegen ist es eben bis hinten raus, wie das die Iris so super dargestellt hat mit diesen Domino-Klötzern, entscheidend, dass unsere Kinder in den ersten Jahren gehorchen lernen. Weil es zunächst geht darum, ob nur der Leberwurst gegessen wird oder das ganze Häppchen vom Brot. So ein Klassiker. Das hat jedes Kind drauf, glaube ich. Oder die Blumentopferde aus dem Blumentopf krapschen. Oder so die ganzen banalen kleinen Dinge. Oder Sachen nicht aufräumen oder kein Spielzeug hergeben. Oder der ganze Kleinkrieg, der in der Phase, wenn wir kleine Kinder erziehen, der tägliche Alltag ist. Dort lernen unsere Kinder das Prinzip Gehorsam. Dort lernen sie noch nicht unbedingt Selbstdisziplin oder einen geheiligten Lebensstil. Versteht ihr? Dort müssen sie einfach lernen, uns zu gehorchen. Und das ist so kostbar, so wertvoll, wenn Kinder lernen, dass sie uns gehorchen. Psalm 89, Vers 32 bis 34. Da steht, von Gott zu seinem Volk. Wenn sie meine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten, so werde ich ihr Vergehen mit der Rute, wieder, ganze Paket, und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Und alles gesunde Vorbild für unsere Erziehung finden wir in der Art und Weise, wie Gott erzieht. Er ist der perfekte Vater. Noch so ein paar Sachen, wenn unsere Kinder eine Phase haben, dass sie eigentlich jeden Tag eine Provokation suchen, jeden Tag irgendeinen Machtkampf führen wollen, dann bleiben wir natürlich in Ruhe konsequent, weil die Phase wird vorübergehen. Aber wir gucken auch mal, haben wir auf der Seite Liebe, Geborgenheit, Annahme, Wertschätzung, Zeit mit dem Kind verbringen, nicht auch ein Defizit. Wir haben dann doch auch entdeckt, dass wenn es eine besonders stressige Phase, wenn die Kinder irgendwie besonders anstrengend waren, dann hat es auch einen Hintergrund gehabt, dass wir wenig Zeit für die Kinder hatten. Zum Beispiel. Oder es haben hier, ich glaube, das Ehepaar Mühlern hat mal diesen Begriff Liebestank geprägt. Also lasst uns auch an dieser Stelle gucken, wenn wir eine besonders anstrengende Phase haben, wenn Kinder auffallend oft herausfordern und provozieren und einen Machtkampf führen, hilft es manchmal einfach, mit dem Kind mal ein Stück Zeit zu verbringen, auf den Schoß nehmen, bewusst gucken, Mensch, unsere Kinder liefen ganz schön nebenbei, wir haben gar keine Aufmerksamkeit in sie gesetzt. Wir bleiben trotzdem konsequent, aber wir fangen an, auch die andere Seite zu stärken. Lasst uns das auch mit im Blick haben, dass wir nicht anfangen, durch pure Reglementierung Dinge lösen zu wollen, wo wir an der anderen Seite auch Defizite haben. Meistens gleicht sich dann auch wieder aus. Kommt wieder Frieden in die Familie. Dann eine andere Geschichte. Wir hatten das mal, dass ein Kind von uns irgendwie, aber wirklich bei jedem kleinen bisschen aufbegehrt hat. War vielleicht so 8 bis 10 Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Und wir haben gedacht, was ist bloß los? Das ist unnormal. So kennen wir es nicht. Wir haben da gebetet, wirklich auch um Weisheit, um Licht, um Offenbarung gebetet. Und wir haben festgestellt, da gab es in der Freundschaft extrem Kummer, weil die andere Freundin hatte selber Kummer und Not zu Hause und hat das in ihrem kleinen Kinderfreundeskreis ausgelassen, gezaubert, manipuliert. Und unsere Große konnte damit nicht umgehen und hat das irgendwie an uns durchgereicht und wir wussten echt keinen Rat. Und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass wir in einer Zeit, wo wir in Ruhe reden konnten, kam das alles hoch. Und dann konnten wir dafür beten, konnten um Vergebung bitten, konnten unsere Tochter vergeben und konnten sie trösten und segnen und das Ding war ausgeräumt und war wieder ausgeglichen. Also lasst uns auch bei der Betonung, dass wir konsequent sind und dass wir auch mit Strafen trotzdem auch in unser Herz, unseren Blick offen halten, Herr, gibt's hier noch was anderes? Und einfach dann auch da dienen und helfen und den Liebestank checken, wenn es eine besonders anstrengende Phase ist, hat es oft auch ein bisschen was mit uns zu tun. Ich möchte mal noch 3 Sprüche sagen. Unsere Liebe muss sich auch in Form von Disziplinierung zeigen und unsere Disziplinierung muss aus einer Haltung der Zuneigung heraus geschehen. Das habe ich mal so zusammengefasst. Dann von Derek Prinz. Wer Kinder nicht disziplinieren kann, kann sie auch nicht lehren. Das, weil wir unsere Kinder ja lehren wollen, auch das Wort Gottes in ihr Herz pflanzen. Und sie zu disziplinieren, bereitet den Boden, dass das Wort Gottes in ihnen Früchte bringen kann. Ein Mann namens Dave Stone, von dem wir auch ein Buch empfehlen. Gehorsam ist die Liebessprache Gottes. So angelehnt an die verschiedenen Sprachen der Liebe. Ja, der Sebastian hat mal mir noch eine E-Mail geschrieben im Vorfeld, wo von einer Frau berichtet ist, die ein extrem hartes Familienleben hatte. Und zwar ist es die Mutter von dem bekannten Methodistengründer John Wesley. Die hat 19 Kinder geboren und davon sind ja 10 gestorben im Alter bis 2 Jahre. Voll krass, ist unvorstellbar. Und hatte es auch nicht so leicht mit ihrem Mann. Und sie hatte ihr Leben hingegeben, die Kinder zu einem Leben mit dem Herrn zu erziehen. Und zwar erfolgreich, wie wir an dem John Wesley sehen können. Und ich lese einfach mal einen Abschnitt vor, was über sie berichtet ist. Ihr standhaftes Gebetsleben zeichnete sie besonders aus. Ganz gleich, was den Ablauf des Tages unterbrach, wenn die Uhr eine bestimmte Zeit anzeigte, zog sie sich zum Gebet in ihr Zimmer zurück. Eine Begebenheit, um diese erstaunliche Frau sorgt, wenn die Kinder sie zu sehr ermüdeten und die Zeit zum Gebet kam, schlug sie einfach ihre lange Schürze über ihr Gesicht. Wenn die Kinder ihre Mutter mit der Schürze vor dem Gesicht sahen, benahmen sie sich gesittet und waren leise. Okay, es ist keine Erziehungsmethode, es ist ein Zeugnis, ne? Sie unterrichtete ihre Kinder daheim jeden Tag 6 Stunden lang. Am 5. Geburtstag eines jeden Kindes musste es beginnen, das ABC zu lernen. Sie widmete darüber hinaus jedem ihrer Kinder jede Woche 1 Stunde ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie war sehr liebevoll, aber auch streng. Sie sagte, um den rechten Charakter der Kinder zu formen, ist es als erstes nötig, ihren Willen zu bezwingen und sie zum Gehorsam zu führen. Dies muss nach und nach geschehen, wie sie in der Lage sind, es zu lernen und zu ertragen. Ich nenne Eltern grausam, die ihren Kindern erlauben, in schlechte Gewohnheiten zu kommen, von denen sie wissen, dass sie nachher wieder gebrochen werden müssen. Die schlechten Gewohnheiten. Da der Eigenwille die Wurzel aller Sünde und allen Kummers ist, wird alles, was diesen Eigenwillen im Kind stärkt, zu seinem späteren Elend beitragen. Unseren Kindern haben wir schnell beigebracht, dass sie nichts bekommen, was sie trotzig forderten, und haben sie gelehrt, um das, was sie wünschten, höflich zu bitten. Susanna, so hieß die Frau, erkannte bald, dass ihre Erziehungsmethoden auch im Licht der Strenge des 18. Jahrhunderts ungewöhnlich waren. Sie wusste auch, dass die meisten Eltern für ihre Kinder nicht so viel Mühe und Zeit aufwandten wie sie selbst. Doch sie sah ihr Heim und ihre Familie als den gottgegebenen Platz ihres Dienstes. Sie sagte, es gibt nur sehr wenige Mütter, die bereit sind, die 20 besten Jahre ihres Lebens der Errettung der Seelen ihrer Kinder zu opfern. So, und ich weiß, dass das ein ganz heikler Satz ist, den Willen eines Kindes zu bezwingen, aber nicht seinen Geist. Und ich glaube, die Frau hat ein Geheimnis erkannt, dass wir den Geist und die Persönlichkeit eines Kindes stärken können, und gleichzeitig seinen Eigenwillen stoppen. Das ist göttliches Prinzip. Und das fordert uns heraus, mit dem Herrn zusammenzuarbeiten in unserer Erziehung. Aber ich habe das auch deswegen vorgelesen, um besonders alle Mütter unter uns zu ermutigen, das, was ihr tut, in diesem kleinen Klein des Alltags, mit einem 2-jährigen Kind einen Spaziergang zu machen, ne? Da dauern 500 Meter eine Stunde, weil das hat hier, guck mal, hier ist eine kleine Blume und dort ist ein Käfer. Und du denkst, guckst auf die Uhr und denkst, oh Mann, ich muss weiter. Ich muss noch einen Abwasch machen, muss noch Wäsche waschen, muss noch aufgehängt werden. Das fordert eine Mutter extrem Geduld heraus. Oder im Alltag immer und immer wieder die kleine Grenze hochzuheben. Immer und immer wieder. Da ist in der Zeit, wo das Kind 2 Jahre ist, von den hohen Zielen eines selbstständigen Lebens und dass ein Kind mal dem Herrn Jesus nachfolgt und seine Berufung lebt, ist nicht viel zu sehen. Es hat eingemacht, es quengelt rum, du hast Zeitdruck, musst noch einkaufen oder bist im Laden und es hat am Süßigkeitenregal seine Lieblingssüßigkeit entdeckt und du sagst, nein, die kaufen wir nicht. Es wirft sich auf den Boden, macht eine Szene und du hast den ganzen Laden als Zuschauer. Und dann sagst du, nein, diese Süßigkeit kaufe ich, wenn ich das möchte und nicht, weil du jetzt quengelst. Gerade nicht. Und du nimmst das Kind an der Hand und das hängt sich entgegen und lässt die Füße auf den Boden schleifen. Und im Laden kannst du es ja auch nicht hauen, sollte man nicht in der Öffentlichkeit machen. Gehst an der Kasse, ziehst das Ding durch, gehst raus. Erziehungsalltag mit Kleinkindern. Da siehst du nicht am Ende, dass das Kind Jesus nachfolgt und eine stabile, starke Persönlichkeit im Glauben ist. Was sogar Selbstdisziplin üben kann. Und deswegen möchte ich euch Mütter, die ihr eure Zeit dafür einsetzt, Kinder zu erziehen zu Hause, wertschätzen. Das Werk, was ihr tut, ist entscheidend dafür, dass wir als Gemeinde in 10 oder 15 Jahren eine Generation von Kindern haben, die stabile, gefestigte Persönlichkeiten sind, die Jesus nachfolgen. Erinnert euch bitte dran, wenn es mal gerade wieder so richtig unten lang auf den Bodensatz schürft. Amen.